Reisen.
Mit Heike Sikuni, hallo. Ja, und am Wochenende jetzt beginnen in NRW die Schulferien und da ist ja für immer noch viele das Traumziel Italien. Deshalb reisen wir auch mal in das Land, in dem die Zitronen blühen und in da die unterschiedlichsten Ecken vor. Wir nehmen sie mit an den Lago di Seo, wo der Verpackungskünstler Christo gerade wieder seine schwimmenden Stege über den See abbaut und wieder Ruhe einkehrt. Wir nehmen sie mit zu Zitronen, die regelmäßig mit Vulkanasche bestäubt werden. Es geht auf die Vulkaninsel Stromboli und als erstes, da ist unser Reiseziel die Stadt, die wie keine zweite Goethe zu seiner Liebe zu dem Land, wo die Zitronen blühen, entfacht hat. Es geht in die ewige Stadt nach Rom. Schön, dass Sie mitreisen. Die Sehnsucht nach dem Mittelmeer, nach dem Land, wo die Zitronen blühen. Ja, ob der Mann, auf dessen Spuren wir jetzt unterwegs sind, diese Sehnsucht als erster verspürt hat, das glaube ich zwar nicht, aber er war der Erste, der sie so benannt hat. Johann Wolfgang von Goethe war das. Zwischen 1786 und 1788, da war er für 15 Monate in Italien unterwegs und lebte vor allem in Rom, in der ewigen Stadt. Und das war eine Zeit, die ihn geprägt hat. Später hat er über seine Erfahrungen die italienische Reise geschrieben. Das Goethehaus, in dem er wohnte und das bis heute ein Museum ist, zeigt, wie unbeschwert dieses Leben dort für Goethe in Rom war. Er lebte in einer Art Männer-WG und sicherlich war er auch viel draußen und man konnte ihn in römischen Cafés antreffen. Zini von Posa erzählt uns von Goethes Zeit in Rom.
Er wird später sagen, dass er nie wieder so glücklich geworden ist, wie er in Rom war. Das, vielleicht hat er es dann auch ein bisschen verklärt hinterher, aber das war doch einfach für ihn eine Zeit der Befreiung und des, einfach der Kreativität, die er dann so unbeschwert vielleicht nicht mehr erlebt hat.
Fast 15 Monate hat Johann Wolfgang von Goethe in Italien verbracht. Für die Casa di Goethe in Rom, das einzige Goethehaus im Ausland, arbeitet Dorothee Hock. Es liegt nahe der Piazza di Spagna, des spanischen Platzes, wo der Dichter Ende des 18. Jahrhunderts oft spazieren ging. Die Mitte des Platzes schmückt ein bootsförmiger Springbrunnen und an der nördlichen Seite zieht sich die berühmte spanische Treppe empor, einer der Hauptmagneten für Touristen. Goethe besuchte wahrscheinlich auch das ein oder andere Kaffeehaus in der Umgebung.
Man sagt immer, das Café Greco, was sich auch heute noch damit schmückt, da gibt es zwar keine eindeutigen Belege für, dass er da wirklich war, aber davon ist auszugehen, weil das war wirklich damals der Treffpunkt der Deutschen. Es gibt auch viele deutsche Künstler, die haben sich da ihre Post zum Beispiel hinschicken lassen.
Das gemütliche Café mit seinen Polstermöbeln und stoffbehangenen Wänden sieht selbst fast aus wie ein Museum. Es zeigt viele Gemälde, auch ein Porträt von Goethe mit weichen Gesichtszügen. Noch immer ist das Café ein Ort für Kleinkunst und Konzerte. Das Goethehaus liegt nur 5 Gehminuten entfernt, in der Via del Corso, dem ersten Stock eines cremefarbenen Altbaus.
Wir befinden uns hier in dem Zimmer, wo Goethe vermutlich von 1786 bis 88 bei seinem Malerfreund Johann Heinrich Wilhelm Tischbein gewohnt hat.
Neben Tischbein lebten auch andere Künstler in der Wohnung, wie die Maler Friedrich Buri und Johann Georg Schütz. Möbel sind nicht mehr vorhanden von damals, wohl aber die alten gemusterten Holzdecken. Es war eine Pension, in der sie von einem römischen Kutscher-Ehepaar bewirtet wurden.
In diesen Glasvitrinen erzählen wir ein bisschen was über die Motive der Reise, warum er überhaupt losgefahren ist. Er hatte natürlich diese Italiensehnsucht schon von Kindesbeinen an, weil sein Vater Johann Caspar Goethe hatte ja auch schon im Jahre 1740 eine Italienreise gemacht. Klar ist, dass die Erzählungen des Vaters und auch die Objekte, die er aus Italien mitgebracht hat, beim kleinen Johann Wolfgang Goethe in Frankfurt da eine Sehnsucht ausgelöst haben.
Goethe reiste nach Italien unter einem Pseudonym.
Er wollte nicht erkannt werden, aus politischen Gründen. Immerhin war er ja inzwischen Minister, hatte öffentliche Ämter, bekleidet in Weimar. Aber auch, weil er in jungen Jahren, wie Sie alle wissen, schon die Leiden des jungen Werther verfasst hatte. Ein problematisches, also mit problematischer Thematik. Er wollte deswegen nicht erkannt werden und nannte sich während der Reise Philipp Möller, deutscher Maler, oder auch italienisiert Filippo Miller.
Das Museum zeigt Goethe als Literat, Wissenschaftler, Zeichner und Lebemann. Briefe belegen, dass er den römischen Frauen keineswegs abgeneigt war. Hock liest aus dem ins Deutsche übersetzte Schreiben einer Römerin vor.
Ich möchte wissen, warum ihr gestern Abend fortgegangen seid, ohne mir etwas zu sagen. Ich fürchte, ihr seid zornig mit mir, aber ich hoffe nicht. Ich bin ganz für Sie. Liebt mich, wie ihr könnt, so wie ich Sie liebe. Ich hoffe, eine positive Antwort von Ihnen zu haben, die ich hoffe nicht so ist, wie ich gedacht habe. Adieu, adieu. Wer war diese unbekannte Dame? Wir werden es nie wissen. Jedenfalls hat Goethe seine Erlebnisse dann später in den römischen Elegien, die wir hier auch in der Erstausgabe liegen sehen, dann verarbeitet.
Unter den Bildern von Goethes Malerfreund Tischbein ist eine Kopie des berühmten Gemäldes Goethe in der römischen Campagna. Goethe mit Schlapphut und weißem Gewand, ausgestreckt auf einem Obelisken sitzend. Insgesamt gibt die Casa di Goethe einen recht intimen Einblick in Goethes Leben in Rom. Ein anderes Bild von Tischbein zeigt Goethe, wie er lässig in Pantoffeln am Fenster lehnt. Rechnungen geben darüber Auskunft, wie gut und deftig die Künstlerfreunde gegessen haben und dass in großen Mengen Wein geflossen ist.
Das klingt schon nach einem guten Leben, das Goethe da in Rom geführt hat. Tini von Posa war auf seinen Spuren unterwegs und wir reisen von Rom aus gesehen gleich in den Norden von Italien, an den Lago di Seo, den jetzt viele vielleicht miterlebt haben, weil Christo, der Verpackungskünstler, orange leuchtende Stege über diesen See gebaut hat. Aber der hat natürlich auch ganz anderes zu bieten. Es ist nämlich eigentlich eine ganz unberührte Landschaft und die stellen wir Ihnen gleich vor. Ja, das hätten sich die Veranstalter wohl nicht träumen lassen. 1 Million Besucher sind über die Floating Piers, also über die schwimmenden Stege, über den Lago di Seo gewandelt. Der Lago di Seo, der liegt im Norden von Italien, in der Gegend, wo auch der Gardasee und der Lago Maggiore liegen. Naja, und auf diesen Floating Piers, da konnte man einmal drumherum laufen um die Monte Isola, die Insel im See. Der Verpackungskünstler Christo, der hatte den See ja in Oberitalien ausgesucht, weil er neben seinen berühmteren Brüdern, kann man mal sagen, Gardasee oder auch Comasee, eher so ein vergessener See war, bis er das Projekt gestartet hat. Jetzt kehrt wieder Ruhe ein, denn es ist vorbei, die Stege werden wieder abgebaut und jetzt kann man den Lago di Seo und vor allem die Monte Isola wieder so erleben, wie Karin Lambsfuß sie erlebt hat. Ohne schwimmende Stege vom Ufer des Lago di Seo zu Monte Isola, man muss jetzt wieder die Fähre nehmen.
Zano, am Ufer des Iseosees, wartet die Fähre nach Monte Isola. Der See strahlt Ruhe aus, aber eigentlich ist es vielmehr die Insel, die nun immer näher rückt. Eine andere Welt, nur 5 Bootsminuten vom Festland entfernt. Der Kontrast fällt auch den Inselbewohnern immer noch auf, obwohl sie diese Strecke jeden Tag zurücklegen.
Si arriva al traghetto, si è stanchissimi, magari quando uno va a lavorare.
Wenn man am Festland todmüde von der Arbeit die Fähre besteigt, beginnt man sofort sich zu entspannen. Dann steigt man auf den Motorroller oder das Fahrrad und von einem Moment auf den nächsten scheint die Müdigkeit wie weggeblasen. Ich glaube, es ist die Insel, dieses Stück im See, das einen besser fühlen lässt. Und der See, dass man immer das Wasser sieht, das immer präsent ist, egal wohin man geht. Das alles sorgt dafür, dass es einem besser geht.
Auch wenn man nur für wenige Stunden weg ist, fehlt einem die Insel nach kürzester Zeit. Der Krach, der ganze Beton. Man fühlt sich einfach nicht mehr in seinem Element, wie am falschen Ort. Du bist nach kürzester Zeit erschöpft und willst eigentlich augenblicklich nur noch eins, wieder zurück auf die Insel.
Die Insel, das ist Monte Isola, mit rund 9 Kilometern Umfang Europas größte Seeinsel. Der Name Monte Isola, also Berginsel, ist sehr passend. Nur 800 Meter vom Ufer ragt sie aus der Seemitte heraus als ein 600 Meter hoher, mit Laubbäumen bewaldeter Fels. Monte Isola ist eins der letzten autofreien Paradiese. Und wer einmal da war, dem kann es passieren, dass er gar nicht mehr zurück ans Festland möchte. 4 Dörfer liegen am Seeufer und 5 in den Bergen. Immerhin leben auf Monte Isola 1.800 Menschen. Am Seeufer entlang führt eine schmale asphaltierte Straße, auf der gerade mal ein Kleinbus Platz hat, das einzige öffentliche Verkehrsmittel der Insel. Die restlichen Wege gleichen stellenweise eher Eselspfaden und sind einfach ideal zum Wandern. Ein bisschen scheint es, als habe die Zivilisation vor Monte Isola Halt gemacht. Kein Autolärm, keine Abgase, keine Leuchtreklamen. Wellenrauschen, Vogelgezwitscher, Bootstuckern, vielleicht mal das Knattern einer Vespa. Sonst gibt es kaum Geräusche auf Monte Isola. Nur selten tönt Musik aus den wenigen Lokalen. Es gibt einige Lebensmittelläden, die jedoch nur mit dem Notwendigsten bestückt sind. Alle anderen Einkäufe werden am Festland gemacht. Daran musste sich der Koch Fiorenzo Bracchi erst gewöhnen, als er vor einigen Jahren nach Monte Isola zog.
Im Grunde ist hier so ziemlich alles mit Anstrengungen, mit Unannehmlichkeiten verbunden. Zum Beispiel, dass ich, wenn ich einkaufen will, immer das Boot nehmen muss. Aber trotzdem versuche ich, das nicht als Anstrengungen zu empfinden. Im Gegenteil, für mich sind das die wirklich schönen Momente im Leben. Du hast das Gefühl, dass dich die Landschaft und die Natur hier so dermaßen erfüllt, dass du gar nicht mehr auf die Suche nach irgendwelchen anderen Dingen gehst.
Die jahrhundertealten Häuser sind aus Bruchstein gebaut, ihre Fenster mit braunen Holzfensterläden und üppigen roten Geranien geschmückt. Fast jeder hat hier seinen eigenen kleinen Garten vor dem Haus, in dem er das anbaut, was in den Läden der Insel fehlt. Fast alle Inselbewohner sind Pendler. Seitdem die traditionellen Handwerke wie Fischernetze knüpfen, Bootsbau und Fischfang zunehmend verschwinden, bietet die Insel kaum noch Arbeit. Deshalb sehen viele im Tourismus eine Chance und endlich eine Alternative zum Pendeln. Die Insel sei jedem ans Herz gelegt, der kurz davor ist, zu platzen. Vor Stress, vor Erschöpfung, vor Überdruss über das hektische, reizüberflutete Leben. Er sollte nach Monte Isola kommen und nach spätestens einem Tag wird es ihm besser gehen.
Denn da kehrt wieder Ruhe ein, jedenfalls jetzt, wo die Stoffbahnen vom Verpackungskünstler Christo, auf denen man zu Fuß zu der Monte Isola gehen konnte, wieder abgebaut werden. Für 35 Euro kann man sich sogar so ein Stück Stoff kaufen. Die Touristen sind jedenfalls schon wieder weg. Italien sehen und bleiben. Das kam allerdings einem jungen Mann in den Sinn, der erstmal nur von zu Hause weg wollte. Und dann ist er dort geblieben und davon hören wir mehr gleich hier in Domradio Reisen. Rom ist ja immer schon ein Anziehungspunkt für Künstler gewesen, allen voran Goethe, von dem haben wir heute schon gehört. Aber auch später sind ihm Maler, Musiker oder Schriftsteller gefolgt und haben sich von der ewigen Stadt inspirieren lassen. Und einer dieser Schriftsteller ist Hans-Josef Orteil. Seit Jahrzehnten reist er in die ewige Stadt, denn seine Liebe zu Rom, die hat er schon sehr früh und ziemlich ungewöhnlich begonnen.
Ich bin mit 17 zum zweiten Mal nach Rom gegangen. Ich war früher mit den Eltern mal eine Zeit lang in Rom gewesen. Und das war eine Zeit, in der ich mich sozusagen in Rom allein durchgeschlagen habe und selbst das Geld verdient habe, weil ich mit meinen Eltern nicht so gut auskam in der Zeit. Klavier gespielt habe, am Konservatorium damals gespielt habe in Rom. Also eigentlich zum ersten Mal all das machen konnte, was ich machen wollte, ohne dass eine Schule hinter mir her war. Und das war eine sehr... Das war für mich eine ganz starke Erfahrung. Ich fühlte mich plötzlich zum ersten Mal in meinem Leben völlig autark und autonom. Also ich verdiente mein Geld selber. Ich machte das, was ich machen wollte, und zwar nur. Ich spielte nur Klavier. Ich brauchte in keine Schule zu gehen. Und so ein Erlebnis verändert, glaube ich, die gesamte Existenz. Also da traut man sich plötzlich ganz viel zu. Und die Stadt spielt dann auch eine ganz große Rolle. Also Rom habe ich immer als eine eine Stadt empfunden, die mir nie fremd war, nie in irgendeiner Weise fremd war. Und ich habe auch fast immer Kommentare von anderen Menschen später über Rom nie verstanden. Also die haben immer von Rom in einer Weise gesprochen, als sei es die Hölle des Verkehrs oder die Hölle von diesem und jenem. Oder ich habe das immer als eine mir völlig zugängliche und völlig vertraute, überall wohlgefühlt in dieser Stadt. Ja, das ist ganz seltsam.
Ja, vertraut gemacht mit der Stadt hat er sich auch auf ganz gemütliche Weise. Morgens hat er im Café an der Ecke erstmal umsonst seinen Kaffee bekommen. Dann hat er sich seine Wasserflasche abgefüllt und sich dann auf den Weg gemacht durch die Stadt, und zwar zu Fuß.
Da bin ich den ganzen Tag durch Rom gelaufen und konnte mir, glaube ich, noch nicht mal eine Metrofahrt leisten. So wenig Geld hatte ich, dass ich alles immer zu Fuß laufen musste und die ganze Stadt auf diese Weise kennengelernt habe und dann viel Klavier gespielt habe, das Klavierspielen und das Orgelspiel Geld verdient habe, auch dadurch Menschen kennengelernt habe. Es war auch die Zeit, in der ich eigentlich zum ersten Mal in einer wirklich temperamentvolleren Art aus mir rausging. Ja, das hatte ja lange gebraucht. Meine Entwicklung war nicht so von Anfang an darauf angelegt, dass ich mit Menschen mühelos umgehen konnte. Und ich glaube perverserweise, dass mir geradezu das Leben auch in der fremden Sprache und in der Fremde einfacher gefallen ist, als es in Deutschland der Fall war. Also ich nahm in Rom viel schneller Kontakt zu anderen Menschen auf, und dadurch, dass die Sprache jetzt nochmal lernen musste, das Italienische, dadurch, dass ich einfach, das war einfach notwendig, dass ich mit jemandem sprach, ich war ja allein, als ich es in Deutschland je getan hätte. In Deutschland hätte ich, glaube ich, immer weiter in so einer gewissen Reserve gelebt, die einfach auch nicht aus mir rauszutreiben war. Aber in Rom war das so. Da war plötzlich Gespräche mit den anderen, mit den Klavierstudenten. Das waren bei den öffentlichen, bei den Auftritten in Lokalen oder wo ich gespielt habe, waren immer Menschen da, die auf einen zukamen, die mit einem redeten. Die Sprache hat man schnell gelernt. Das hat mich ganz auf den Kopf gestellt, mich völlig verändert.
Da sieht man mal wieder, Reisen bildet auf verschiedene Art und Weise. Und da ist es Hans-Josef Orta wahrscheinlich nicht anders gegangen als andere Kollegen, die lange vor ihm durch Rom streiften, so wie Goethe oder Thomas Mann. Die spielten allerdings für den damals 17-jährigen Orta noch so gar keine Rolle.
Thomas Mann gar nicht. Ich wusste, glaube ich, noch nicht mal, dass die Buddenbrooks in Rom begonnen wurden und zum großen Teil in Rom geschrieben worden sind. Goethe hat mich damals auch nicht besonders interessiert, also außer den Gedichten. Die Gedichte haben mich sehr interessiert, also die römischen Elegien, die habe ich immer sehr begeistert gelesen, aber so etwas wie die italienische Reise waren nicht für mich damals noch nicht eine große Lektüre.
Ja, das mit der Lektüre, das hat sich mittlerweile geändert, denn Hans-Josef Orta wandelt auf den Spuren seiner berühmten Kollegen durch römische Gassen, auf den Spaziergängen, durch das historische Zentrum, durch Enotheken, Bars und Osterien begleitet er Aeneas, Goethe, Stendhal und Thomas Mann auf ihren römischen Wegen, durch weite Gärten und kleine Kreuzgänge, durch Palazzi und geheime Aussichtsterrassen. Die Geschichten, die er dabei gesammelt hat, die sind in seinem literarischen Reiseführer nachzulesen. Der heißt Rom, eine Ekstase, Oasen für die Sinne und ist erschienen bei Sanssouci und er kostet 14,90 Euro. Auf der Domradio-Reise durch das Land, wo die Zitronen blühen, da zieht es uns jetzt in eine Region, wo die schönen gelben Zitronen und ihre zarten weißen Blüten oft von einer grauen Ascheschicht überzogen werden, nämlich dann, wenn der Stromboli Asche spuckt und das tut er regelmäßig auf die Zitronenbäume, die an seinem Fuße stehen. Barbara Wiedemann nimmt uns mit auf die Insel.
Schon die Überfahrt ist ein Erlebnis. Die riesige Rauchfahne des Vulkans ist von Weitem sichtbar. Eine Handvoll weißer Häuser leuchten unter dem dunklen Kegelberg und das Meer hat eine Farbe wie dunkelblaue Tinte. Obwohl vom Stromboli nur 900 Meter zu sehen sind, gehört er zu den 3000ern. 2000 Meter des Vulkans liegen unter dem tiefblauen Wasserspiegel.
Der Stromboli ist einer der aktivsten Vulkane der Welt, wenn nicht sogar der aktivste Vulkan der Welt. Nach ihm benannt ist die strombolianische Aktivität oder die strombolianischen Eruptionen, nämlich Auswurf von glühenden Lavaschlacken alle paar Minuten. Unregelmäßig, die glühende Lava fliegt mehrere hundert Meter hoch.
Auch wenn das für einen Laien eher gefährlich klingt, Vulkanexperte Florian Becker sieht das Feuerspucken als gutes Zeichen.
Schlimm wird es, wenn der Vulkan über Tage oder Wochen nichts macht. Dann sammelt er seine Kraft, eventuell ist der Schlot verstopft und dann kann eventuell eine große Eruption folgen.
Dann lieber gleich am nächsten Tag hoch, solange der Schlot noch raucht. Die ersten 200 Höhenmeter zum Krater sind etwas steil, der Weg schmal. Aber bevor Unmut aufkommen kann, wird die Anstrengung bereits belohnt. Sibylle Janssen kennt die Feuerinsel seit vielen Jahren und sie lässt sie jedes Mal aufs Neue wieder entflammen.
Da vorne ist die Meerenge von Messina, ganz oben haben wir den Ätna. Dann sieht man die ganze sizilianische Küste. Aber natürlich nur bei klarem Wetter und heute haben wir exzeptionelles Wetter. Ich habe das so viel von hier oben, habe ich noch nie gesehen. Wenn man sich umdreht, dann sieht man heute den Schatten, den der Stromboli selbst auf die Insel wirft und dann aufs Meer und sogar die Rauchfahne, die ist heute so stark, dass die einen Schatten auf das Meer gemacht hat.
Oben werden Helme verteilt, falls sich ein Stein bei der Eruption verirren sollte. Dann gespanntes Warten unterhalb des Kraters. Erst als die Nacht schwarz genug ist, gehen die Vulkanfreunde ganz nach oben an den Rand des alten Kraters. Circa 200 Meter unter ihnen liegt eine bizarre Kraterlandschaft. Plötzlich geht es los. Mit einem Höllenlärm, der tief aus der Erde zu kommen scheint, sprüht eine riesige Feuersäule weit in den dunklen Nachthimmel. Rote Glut legt sich um den Kraterrand. Glühende Steine rollen die tiefschwarze Feuerrutsche hinunter und versinken im Meer. Weitere Eruptionen folgen. Breite Feuersäulen, die wild umhersprühen, schmale, die hoch in den Himmel zischen. Ein phänomenales Naturereignis.
Ich hatte das Gefühl, bis in den Mittelpunkt der Erde gucken zu können. Ein unglaublicher Eindruck.
Dann der Abstieg bei Nacht unter einem funkelnden Sternenhimmel mit unzähligen Sternschnuppen. Ein Konkurrenzfeuerwerk des Universums.
spektakuläre Aussichten auf Stromboli, wenn man da mal in einen Vulkan reinguckt. Gleich wird es ein bisschen ruhiger auf unserer Reise durch das Land, wo die Zitronen blühen. In der nächsten Stunde nehmen wir Sie mit in das kleine Ortchen mit Namen Zitrone am Gardasee. Aber gleich stellen wir Ihnen erst noch Musik aus Italien vor.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Ja, und wir sind ja heute unterwegs im Land, wo die Zitronen blühen. Und da stellen wir Ihnen einen Sänger vor, der klingt zwar wie der Sänger der Kölner Band Annenmay Kantereit, wie eine Inkarnation von Rio Reiser, wie ein echter Straßensänger, aber er kommt nicht von der Hohe Straße, sondern von der Via Appia. Filippo Riva ist Römer, eigentlich heißt er Filippo Bonamici, ist 23 Jahre alt. Der erste Song, den er der Öffentlichkeit präsentiert, heißt Like I Did. Er schleicht sich gerade rein, um dann irgendwann einem fast mit gröhlartigen Refrain aufzugehen. Gitarre, Stimme, fertig. Like I Did von Filippo Riva aus Roma.
Never loved me like
ja, und weiter geht es auf unserer Reise durch das Land, wo die Zitronen blühen. Und da bin ich gleich mit jemandem verabredet, der sich das Land schon von Berufswegen immer ganz genau ansieht. Ja, wir sind ja heute in Domradio Reisen unterwegs in dem Land, wo die Zitronen blühen. Wir sind unterwegs in Italien und da gibt es in Oberitalien am Gardasee sogar eine kleine Stadt, die heißt Zitrone, nämlich Limone, so sagt der Italiener zu Zitrone. Und was die Stadt mit Zitronen zu tun hat und was man sich natürlich außer Zitronen sonst noch alles angucken kann, darüber spreche ich jetzt mit dem Reisebuchautor Eberhard Forer, der unter anderem einen Reiseführer auch über den Gardasee geschrieben hat. Ja, der Gedanke liegt ja nah, wo Limone, also Zitrone, draufsteht, da ist auch Zitrone drin. Gibt es da tatsächlich noch viele Zitronenbäume?
Da gibt es sehr viele Zitronenbäume, allerdings gab es früher wesentlich mehr. Also es hat ja eine sehr lange Tradition, der Zitronenanbau, der geht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Das wurde von Mönchen kultiviert am Gardasee. War nicht einfach, weil eigentlich braucht die Zitrone oder die Zitrusfrüchte können keinen Frost vertragen. Aber die waren damals so findig und haben dann vor allem später, wurde es dann richtig ein Industriezweig, also ein Wirtschaftszweig, haben sie große Gewächshäuser angelegt, die im Winter mit Holzbrettern oder Glasbrettern oder was man zur Verfügung hatte, abgedeckt werden konnte, um den Frost abzuhalten. Und daraus ist eine richtige Wirtschaft entstanden. Im 17., 18. Jahrhundert war das also flächendeckend mit Zitronen bebaut. Goethe hat das sehr schön beschrieben in seiner italienischen Reise. 1786 war er sehr beeindruckt. Leider ist dieser Wirtschaftszweig später durch aus verschiedenen Faktoren zurückgegangen und dann fast ganz eingestellt worden. Aber es gibt noch diese Zitronengewächshäuser und im Laufe des Tourismus wurden jetzt einige wieder hergerichtet und man kann sich die schön anschauen. Also im Umfeld von Limone. Übrigens, Limone kommt nicht von Zitrone-Limone, sondern vom lateinischen Wort Limes, weil dort die Grenze zwischen Österreich und Italien verlief im 18. und 19. Jahrhundert. Aber das ist egal. Auf jeden Fall ist dort alles auf Zitrone eingestellt. Und heute, durch den touristischen Ansturm, der ja sehr groß ist, dreht sich alles um die Limone. Man kann Limoncello überall kaufen. Man kann diese Zitronengewächshäuser besichtigen. Da würde ich zum Beispiel das eine empfehlen, was direkt in Limone ist, oberhalb vom alten Ortskern, die Limonaia di Castel. Dort werden auch deutschsprachige Führungen gemacht und dann kann man sich da sehr gut informieren über diese interessante Frucht, die bis zu 4-mal im Jahr blühen kann. Das ist ja bei uns auch nicht so geläufig in unseren kühlen Graden. Und das ist auch möglich, dass Früchte und Blüten gleichzeitig an einem Baum sind. Mhm. Das ist also sehr faszinierend, das zu sehen.
Und für uns Deutsche ist ja wirklich auch die Zitrone so ein Synonym, oder war das jedenfalls für Sonne, für Lebensart, also der Baum, die Blätter, die Blüte, der Duft. Haben Sie das bei den Italienern auch festgestellt? Oder nehmen die das lockerer, die sind das gewohnt?
Ja, die sind das auf jeden Fall gewohnt. Das ist ja für die Alltag so, sagen wir mal, wie für uns die Kirschen oder so. Oder Erdbeeren. Das ist ja im Süden dann eher ungewöhnlich. Da haben dann die Italiener einen anderen Bezug dazu und ja, das ist denen ihr, also vor allem im Süden, ja, an der Amalfiküste, in Süditalien, in Sizilien, dort ist ja auch die Vegetation, die Temperatur und dann entsprechend, da ist das eigentlich ganz normal. Ja. Es wird eigentlich auch ein bisschen als Wirtschaftszweig angesehen. Man kann ja sehr viel damit machen, also gerade in Limone sieht man ja Honig aus Zitrone, Seife, diverse Gebäckarten, Keramik mit Zitronenmustern, Bonbons und was eine sehr schöne Sache ist, ist Olivenöl mit Zitrone zu versetzen. Da werden die Früchte, die Zitronen und die Oliven zusammen verarbeitet und extrahiert und das gibt dann eine wunderschöne pikante Mischung. Also ein Limone-Olivenöl.
Das klingt alles sehr nach Lebensart. Und wenn ich dann eben bin am Gardasee, was mal abgesehen von den Zitronenbäumen, was für ja ein Lebensgefühl, was für eine Atmosphäre spüre ich denn da sonst?
Ja, die Atmosphäre ist im Sommer, im Hochsommer relativ touristisch geprägt. Man trifft viele Leute, aber das bricht eigentlich schlagartig im September ab. So Mitte September, wenn man die Möglichkeit hat, in dieser Zeit zu fahren, dann ist der See wunderbar ruhig. Er hat einfach eine ganz entspannende Atmosphäre. Also die Enten schwimmen herum, die Schwäne. Man trifft nur vereinzelt die Menschen an den Stränden und es breitet sich eigentlich eine große Gelassenheit aus durch dieses große Gewässer, was dann bei gutem Wetter sehr still ist. Und außenrum die Bergsilhouetten, also das gibt eine sehr, sehr ruhige, entspannende Atmosphäre. Wenn man nicht unbedingt im Hochsommer August fahren muss, dann sind natürlich die Straßen sehr voll durch die ganzen Urlaubsautos und so. Dann sollte man das machen in der Nebensaison.
Das sagt Eberhard Forer. Er hat einen Reiseführer geschrieben über den Gardasee. Da ist natürlich auch Limone drin und da steht auch einiges über Zitronen drin, auf den Spuren wir uns heute befinden. Der Reiseführer heißt einfach nur Gardasee. Erschienen ist er im Michael Müller Verlag und der kostet 18,90 Euro. Herr Forer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
So, und da haben wir eben gehört, dass Limone, also Zitrone, gar nicht immer von Limone, also Zitrone, kommt. Limone, das Örtchen am Gardasee, das heißt Limone, weil es vom Limes irgendwie abgeleitet worden ist. Aber das Lied von Paulo Conte, das jetzt kommt, da ist Limone genauso gemeint, wie er es singt. Er singt nämlich von Gelato al Limone, von Zitroneneis.
Gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon. Sprofondati in fondo a una città.
Ja, und mit Paolo Conte und Gelato al Limone, da endet auch erstmal unsere Reise durch Italien, durch das Land, wo die Zitronen blühen. Aber wir starten von dort aus jetzt in ein anderes Gebiet, übers Wasser, denn über das Mittelmeer und das Tote Meer und das Rote Meer ist Italien mit Israel verbunden. In Israel gibt's gleich drei Meere und deshalb stellen wir Ihnen jetzt mal das Heilige Land vom Wasser aus vor. So, Alexander Tauscher nimmt Sie mit auf eine Reise vom Roten Meer übers Tote Meer und dann wieder bis zum Mittelmeer zurück.
Eilat, ganz an der Südspitze Israels, am Rand der Wüste Negev. Es ist der einzige Zugang Israels zum Roten Meer und damit zum Indischen Ozean. Nicht einmal 12 Kilometer gehören Israel von dieser langen Küste am Roten Meer. Diese 12 Kilometer sind extrem genutzt, mit Hotels, einem Hafen, einem Unterwasserobservatorium und dem Dolphin Reef. Hier arbeitet Tom Fischer als Tierpflegerin.
This place, the whole idea behind it is to have a coexistence between us and the dolphins. They don't work for us, we don't work for them, we're friends.
Die Grundidee dieses Projektes ist es, dass wir Menschen mit den Delfinen zusammenleben. Wir arbeiten nicht für sie, sie arbeiten nicht für uns, wir sind Freunde. Die Tiere tun, was immer sie tun wollen und wir stören sie dabei, wenn möglich nicht. Wann immer sie wollen, lassen sie uns an ihrem Leben teilhaben. Die Delfine sehen das Dolphin Reef als ihre Heimat und kommen auch bei dieser geöffneten Absperrung aus dem Meer immer wieder zurück zum Dolphin Reef. Auch ein Delfin, der einmal für ein paar Monate am Sinai in Ägypten war, sei inzwischen wieder zu Hause, berichtet Tom. Urlauber können beim Schnorcheln oder Tauchen auf Tuchfühlung mit den Delfinen gehen, aber auch das nie unter Zwang. Nur wenn die Delfine Lust haben, nähern sie sich den Menschen.
There are about 6 or 7 different species of dolphins and small whales in the Red Sea area.
Es gibt hier im Roten Meer etwa 6 bis 7 Arten von Delfinen und kleinen Walen. Wir haben keine genauen Zahlen, das wurde nie untersucht. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir viele Delfine sehen. Einige Gruppen kommen zu 4 zu 5, andere in einer 7er Gruppe. Sie bleiben meist in der Mitte der Bucht von Elat. Sie kommen seltener näher an die Strände, so in etwa auf Höhe des Unterwasserobservatoriums. Die Delfine schwimmen grenzenlos in dieser Bucht zwischen Ägypten, Israel, Jordanien und Saudi-Arabien. Diese 4 so unterschiedlichen Länder grenzen in dieser Bucht aneinander. Und so träumt der Tourismuschef von Elat, Abi Kandelker, von einer Riviera am Roten Meer.
My dream is, I call it the Red Sea Riviera, and in my opinion, it's good for the whole area here, the Red Sea.
Ja, ich träume von dem, was ich die Riviera des Roten Meeres nenne. Das wäre gut für die gesamte Region hier am Roten Meer. Wir wollen, dass mehr Touristen nach Elat, nach Aqaba und auf den Sinai kommen. Hier in Elat ist es ruhig, es ist sicher für Touristen. Man sieht es ja hier, wie es zwischen den Ländern funktioniert. Kann. Und man erlebt, dass die Riviera am Roten Meer der perfekte Ort für Ferien ist.
You just come to see to know that the Red Sea Riviera is the perfect destination for a vacation.
Mit Saudi-Arabien gibt es noch nicht einmal diplomatische Beziehungen, sodass der Traum noch lange gelebt werden kann. Ganz friedlich teilen sich Jordanien und Israel das Tote Meer. Ein Meer, das neues Leben bringt durch seine vielen wichtigen Mineralien und durch seine Lage, gut 400 Meter unter dem Meeresspiegel, ein heilsames Klima. Ofrat Gazit vom Tourismusbüro.
The air in the Dead Sea region is richer in 10-13% in oxygen.
Wir haben ja hier 10-13% mehr Sauerstoff als an anderen Orten und einen hohen Anteil an Bromium, das trägt zur Erholung bei. Um es so zu sagen, Tel Aviv ist eine Stadt ohne Pause und das Tote Meer ist eine Pause ohne Stadt. Diese Stadt ohne Pause, sie zieht vor allem junge Menschen an. Tel Aviv mit dem breiten Strand des Mittelmeeres wird vor allem von jungen Israelis geliebt, aber auch von vielen Touristen. Man sieht am Strand fast pausenlos Menschen Sport treiben. Gut gebaute Jungs zeigen in knappen Shorts ihren Traumkörper. Und auch die junge Nuki aus Tel Aviv, sie schwärmt von ihrer Stadt.
Hotspot, go to Rochelle Boulevard.
Die angesagtesten Orte sind am Rothschild Boulevard, hoch und runterlaufen oder im Süden von Tel Aviv an der Grenze zu Jaffa. Der Lewinsky Markt, wo sich nachts die jungen Leute treffen. Junge Szene, junge Bars, junge
Galerien.
Und so verbringt auch Sebastian aus Berlin jedes Jahr eine Woche in Tel Aviv, weil er sich immer mehr in dieses Land verliebt.
So modern, so liberal, sehr säkulär. Recht ähnlich wie Berlin, nur mit dem Vorteil, dass es auch noch direkt am Strand liegt. Ja? So, dass man quasi sein Hostel direkt unter Palmen hat und auch am Abend noch viel öffentliches Leben stattfindet. Die Masse an Street Art, die man an den verschiedenen Wänden in den Häuserschluchten findet.
Tel Aviv, der Staat im Staat, in einem Land, das bewegt, das sich aber nichts mehr wünscht als dauerhaften Frieden.
Israel vom Wasser aus, das war Alexander Tauscher mit einer Meeresreise am Heiligen Land vorbei, muss man fast sagen, vom Roten Meer bis zum Mittelmeer. Und jeder weiß, Israel hat noch viel mehr zu bieten. Ja, und das war's auch schon wieder von Domradio Reisen. Ich sag Ihnen jetzt nochmal, wohin wir nächste Woche fahren. Da fahren wir nämlich an den Wolfgangsee in Österreich. Da hat ja schon der ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl immer wieder Urlaub gemacht. Schon als seine Söhne noch klein waren. Das ist auch kein Wunder. Die Landschaft lädt nämlich ein zum Wandern, die Seen zum Bootsfahren. Nicht nur das Weiße Rössel, auch die Kaiservilla in Bad Ischl ist bekannt. In dieser Region kann man besuchen. Weniger bekannt, aber mindestens genauso spannend sind eine Alm Kräuterwanderung für die ganze Familie und der Besuch eines Museums mit exotischen Instrumenten. Machen wir alles in der nächsten Woche. Domradio Reisen nimmt die ganze Familie mit und zwar nach Österreich ins Salzkammergut. Ich sage für heute erstmal vielen Dank fürs Mitreisen. Machen Sie es gut. Mein Name ist Heike Sikoni.